EMC Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf in diesem Podcast Forscherinnen und Forscher der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Projekte vorstellen. Ich freue mich sehr, zum zweiten Mal meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Michael Barz, Lektor im Department Business, Forscher und der Experte im Bereich New World of Work, Homeoffice und mobiles Arbeiten. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo. Sehr gerne bin ich wieder dabei. Es gibt viel Neues.
Ja, wir haben ja schon einmal ganz ausführlich über die New World of Work gesprochen. Aber es hat sich ja sehr viel getan in den letzten Monaten durch Corona. Wie hat sich das mobile Arbeiten durch Corona vor allem zuerst während dem Lockdown verändert? Was waren hier die größten Herausforderungen für die Arbeitgeber, innerhalb von ein paar Tagen auf einmal auf Homeoffice umzustellen?
Ja, das war schon enorm. Ich erinnere mich an den 13. März, die PK von Sebastian Kurz. Ja, und danach begann dann das große Einkaufen, und zwar Notebooks, Headsets. Ja, alle Geschäfte, Online-Shops waren wie leergefegt dann. Es wurde also eifrig nachgerüstet. Und ja, danach ging es los mit flächendeckendem Homeoffice, und zwar Dauer-Homeoffice. Das war natürlich jetzt etwas ganz Neues. Das heißt, die erste Hürde, die zu überwinden war, zu schauen, wie bekommen wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice, und die zweite Welle dann, wie gehen wir damit um? Und mit der ersten Welle, da gab es dann wirklich ja, sehr ungewöhnliche Szenen, dass wirklich Mitarbeiter ihren Desktop-PC und Mitarbeiterinnen ihren Desktop-PC komplett abgeschraubt haben in der Firma und auch selbst, ja, also nicht mehr der Anruf bei der IT-Abteilung, selbst ist die Frau oder der Mann, und die haben die komplette Anlage abmontiert und mit nach Hause genommen, wer kein Notebook hatte. Ja, und dann begann es so nach zwei Wochen, ja, erstem Enthusiasmus, dieses, das fühlt sich aber relativ einsam an, ja. Und Führungskräfte begannen dann auch zu realisieren, okay, wo stecken meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt? Wie mache ich das jetzt? Und da hat sich sehr viel verändert in den Monaten, dann bis Mai, Juni, als ich das Blatt dann erstmal wieder wendete. Aber das waren schon in Summe viele große Herausforderungen in der Zeit.
Du beschäftigst dich ja selber jetzt schon seit Jahren mit diesem Thema. Wie war es für dich selber, von heute auf morgen auf einmal im Homeoffice zu 100% zu sitzen?
Naja, sind jetzt an der IMC FH Krems, und das ist einzigartig, 11 Jahre Forschung kontinuierlich in dem Bereich. Das ist einzigartig in Österreich, und es gibt nicht viele vergleichbare Forschungsstellen innerhalb der EU, die kontinuierlich über so lange Zeit forschen. Und für mich war es jetzt bisher ein besonderes Jahr, weil natürlich als Forscher war ich dann voll in meiner Materie. Und für mich war es auch sehr spannend, selbst zu erleben, was ich vorher auch schon mal in Experimenten mit Probandinnen und Probanden ausgetestet hatte, selbst dauerhaft in das Homeoffice zu gehen. Und da ging es natürlich auch um Selbstbeobachtung. Und ich muss sagen, es hat sich für mich, aber das ist natürlich nicht übertragbar, sehr gut angefühlt. Weil da muss man hineinzählen einfach auch dann den Enthusiasmus des Forschers, ja, wie in einem großen Bonbon-Geschäft, ja, plötzlich war alles da, was man in den Jahren erforscht hat. Trotz des Ernstes der Lage war das jetzt die Gelegenheit, vor allem auch zurückzugeben in der Situation, viel von dem Know-how. Aber darüber können wir nachher noch sprechen.
Wie ist jetzt der momentane Stand bezüglich Homeoffice nach dem Lockdown? Wie sind jetzt die Unternehmen vorbereitet?
Also sie sind exzellent vorbereitet, denn es ist zunächst einmal ein Riesen-Asset entstanden in der Zeit. Und zwar in drei Bereichen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben gelernt, auf Distanz zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Denn zweitens haben wir einen Digitalisierungssprung nach vorne gemacht. Jede im Bürojobs zumindest können inzwischen mit Videokonferenzen und Kollaborationstools umgehen. Und drittes Asset, Führungskräfte haben sehr viel experimentiert und haben enorm dazugelernt, was Führung auf Distanz bedeutet. Und wenn man das jetzt mal überschlagen würde, was dieser Know-how-Gewinn gekostet hätte in Form von Training und Weiterbildung für Mitarbeiter und Führungskräfte, dann kommt man darauf, warum ich diesen Begriff Asset verwende. Man kann es nämlich in harten Euro oder US-Dollar beziffern, der Gegenwert in Weiterbildung, den wir da erhalten haben. Und das realisieren Firmen jetzt und arbeiten eifrig daran, da auch etwas draus zu machen, das zu leveragen, also mit dem Hebel, den großen Hebel anzusetzen und aus dem, was sie da gewonnen haben, mehr zu machen für die Firma in Zukunft.
Momentan müssen Unternehmen, Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer extrem flexibel sein, da man jederzeit, wenn es die Umstände erfordern, in Quarantäne oder im Homeoffice landen oder bleiben muss. Mhm. Was bedeutet das für die Unternehmen und Mitarbeiter? Wie kann man als Unternehmen bzw. als Mitarbeiter so flexibel wie möglich arbeiten momentan?
Ja, die meisten Unternehmen haben ein sogenanntes ABC-Modell. Und eigentlich ist es ein ABCD-Modell. Zunächst AB sind in den meisten Firmen zwei Schichten, die 14 Tage rollierend die Büros besiedeln. Ja, angesichts der zweiten Welle, in der wir uns schon wieder befinden, sind die Firmen in der Minderheit, die tatsächlich die gesamte Belegschaft zur selben Zeit ins Büro holen. Deswegen zunächst mal die A- und B-Schichten. Und dann gibt es aber auch noch die Fälle der Mitarbeiter, die, und das ist dann die C-Gruppe, die sagen, ich kann überhaupt nicht zu Hause arbeiten, es ist zu laut, ich habe die Möglichkeiten nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann die C-Gruppe, die dürfen permanent ins Büro kommen. Und sozusagen die D-Gruppe, die aber zur AB-Gruppe gehört, das sind dann die, die aus bestimmten Gründen an dem Schichtmodell nicht teilnehmen können und gut begründet weiterhin dauerhaft aus dem Homeoffice arbeiten. Das kann gesundheitsbedingt sein, Risikogruppe in irgendeiner Form, aber auch Stressbelastung, außerordentliche Stressbelastung. Bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern löst die Bedrohung, die potenzielle Bedrohung und die Möglichkeit, sich zu infizieren im Büro, Panik aus, panikähnlicher Stress. Und wir kennen ja jetzt seit vielen Jahren schon das Instrument der Stressevaluierung in Unternehmen. Und in Konsequenz dessen, und weil wir daraus gelernt haben, gibt es dann auch diese D-Gruppe, die also dann gut begründet aus diesem AB-Schema, also Schichtschema, ausbrechen können. Das ist recht smart, das ist sehr agil und das Positive ist, das pendelt sich ganz vernünftig ein. Also es ist jetzt nicht so, dass die C-Gruppe besonders stark ist oder die D-Gruppe, sondern die Mehrheit sagt wirklich, okay, ja, alternierend im Büro A, B, das fühlt sich gut an. Man hat eh gelernt und verstanden, warum es gut ist, ins Büro zu gehen im ersten Halbjahr. Und das wird jetzt auch eifrig umgesetzt und es tut auch gut, Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Aber diese Flexibilität zu haben, entweder sagen zu können, zu Hause arbeiten war für mich ein Horror oder es geht aus bestimmten Gründen nicht, bitte lasst mich jeden Tag ins Büro. Auch damit können Firmen umgehen und diese Gruppe ist auch nicht außerordentlich groß. Und dann auch die D-Gruppe, die dann sagt, na bitte, nein, entweder ich gehöre zur Risikogruppe oder ich habe wirklich Gründe, gute Gründe, lasst mich da raus aus dem Schichtmodell im Büro. Und damit kommen Firmen sehr gut zurecht und das braucht es auch, um nicht jetzt in den Strudel der zweiten Welle als Betrieb zu geraten und den Betrieb stillzulegen. Weil das haben die meisten Unternehmen bis auf ein paar Ausnahmen vermeiden können im ersten Halbjahr.
Und die Forschung hat ergeben, dass die Erfahrungen auch die Quoten von 70-80% Zustimmung für sich sprechen, also dass die Unternehmen...
Ja, das ist jetzt sehr, sehr spannend. Wir haben an der IMCF Krems eine Studie durchgeführt im Sommer und auch andere Institutionen haben entsprechende Studien durchgeführt, in denen untersucht wurde, wie schaut denn jetzt der Zustimmungsgrad aus zum mobilen Arbeiten? potenziell oder auf die Zukunft gerichtet. Und zunächst mal auf der Seite der Arbeitnehmerinnen zeigen diese Studien, dass ungefähr bis zu 80% der Arbeitnehmerinnen, das bewegt sich nach Studie immer in einem Korridor, 60, 70, 80% der Arbeitnehmerinnen sagen, ja, sie wünschen sich von ihrem Arbeitgeber, dass an mobilen Arbeitsweisen festgehalten wird. Und dann immer im Nachsatz kommt dann in den Studien raus, aber natürlich nicht wie im ersten Halbjahr zu 100%, sondern gesund ausbalanciert. Ja, mit 1, 2, 3 Tagen pro Woche und auch jede Woche ein bisschen anders. Und da sind die Aussagen der Studien sehr, sehr deckungsgleich. Auf der Arbeitgeberseite sehen die Zahlen vordergründig moderater aus. Da sind es 40-60% der Arbeitgeber, die sagen, ja, sie würden auch daran festhalten wollen und sind dazu bereit. Da kann man erstmal sich fragen, warum sind das nicht auch 80% oder 90%? Natürlich, eine Krise führt zu Innovationssprüngen, aber kann keine Wunder bewirken. Und so etwas muss wachsen, da geht es auch um Vertrauenskultur. Und immerhin, wenn es dann tatsächlich nach der Krise 60% der Arbeitgeber in Österreich sein werden, die mobiles Arbeiten weiter zulassen, dann wäre das, dann entspräche das einer Verdreifachung der Betriebe. Weil vor Corona waren es ca. 18% der Betriebe, die mobiles Arbeiten ermöglicht und offiziell erlaubt haben. Und das wäre ein Rieseninnovationssprung.
Die IMC-Vorsteher, wie wir schon gesagt haben, schon mittlerweile seit 11 Jahren im Bereich der New World of Work. Hat sich eure Forschung oder euer Erkenntnisinteresse in dem Bereich durch Corona auch verändert?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Zunächst mal konnten wir Unternehmen sehr stark helfen aus unserer laufenden Forschung, speziell zu Spielregeln. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr wirklich Tag und Nacht arbeiten müssen, um dieses Know-how an Betriebe weiterzugeben, die bei uns angeklopft haben, virtuell gefragt haben, hey, wie müssen wir das jetzt organisieren? Wir haben das Gefühl, wir gehen jetzt unter. Und da konnten wir mit sogenannten, wir haben das dann Micro-Briefings getauft. Das sind so 60-minütige Mini-Workshops online mit den Firmen. Konnten wir sie wirklich dann auf Geschwindigkeit bringen und ihnen, so wie das Feedback lautet, komplett rundum Sicherheit geben im Umgang mit mobiler Arbeitsweise und auf was man achten muss, wie man das organisieren soll. Also das hat erstmal funktioniert und das hat während Corona unsere Welt verändert, weil dieser Know-how-Transfer hat noch nie so eng getaktet, wirklich Tag und Nacht stattgefunden. Wir waren eigentlich in der Zeit Dauerberatungsstelle und da haben wir auch das Glück, dass in der Zeit uns die Arbeiterkammer Niederösterreich ein Forschungsprojekt finanziert hat, aus dem heraus das möglich war. Das hat perfekt gepasst, weil diesem Forschungsprojekt erforschen wir Spielregeln in einer nächsten Forschungsphase. Und so haben wir mit den Betrieben immer ausgemacht, okay, wir können diese Hilfe leisten. Es ist auch sozusagen gratis, ihr müsst dafür nichts zahlen, dank der Arbeiterkammer Niederösterreich Finanzierung. Aber bitte für das Forschungsprojekt brauchen wir dann eure Daten. Also gebt uns dann bitte eure Spielregeln, die ihr aufsetzt, schriftlich. Und gebt uns auch über die nächsten 3 Jahre Bescheid. Ihr haltet uns auf dem Laufenden, wenn ihr die Spielregeln ändert und schreibt uns auch Berichte darüber, warum ihr was verändert. Ja, insofern hat sich dann auch über Corona das Verhältnis zu Unternehmen intensiviert und wir haben unser Unternehmensnetzwerk sehr stark ausbauen können. Und das hat uns, insofern hat uns die Krise sehr, sehr viel gebracht. Ich habe jetzt noch viele Fragezeichen, wie das weitergehen soll. Ich muss sagen, ein bisschen schwappt das Wasser jetzt über uns zusammen, weil die Arbeitsbelastung so enorm groß ist. Und wir versuchen jetzt zu klären, wie sozusagen uns öffentliche Forschungsstellen zur Hilfe leisten oder beispringen können, um Hilfe zu leisten finanziell. dass wir diese Arbeit auch beibehalten und ausweiten können, weil das immer mehr skaliert. Also da geht es jetzt wirklich um den Ausbau der Forschungsstelle. Und diesen Sprung müssen wir jetzt schaffen, weil es wäre ein unglaublicher Verlust, wenn wir das nicht ausbauen können, weil diese Hilfe draußen einfach gebraucht wird und es aber für die weitere Forschung auch extrem nützlich ist und das Ganze dann noch weiter skalieren kann aus der Forschung heraus. Also es wäre irgendwie eine Win-Win-Win-Situation und da sind wir derzeit sehr eng in Gesprächen in alle Richtungen.
Was sind das für Unternehmen, die sich da an euch wenden, quer durch die Bank?
Das ist total spannend. Quer durch die Bank, von Ministerien auch in die BRD hinein, öffentlicher Sektor, also Gemeindeverwaltung, Krankenhäuser, dann im privatwirtschaftlichen Sektor Produktionsbetriebe, ja, die natürlich fragen, was können wir tun im Büro und was können wir aber auch tun in der Produktion selbst für die Mitarbeiter, ja, auch um das Ganze auszubalancieren. Ja, Dienstleistungsunternehmen wirklich quer durch die Bank, von der Bauindustrie, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Banken, Versicherungen komplett durch. Es ist halt, alle haben mitgemacht ab März und das erklärt es auch, warum dieser Querschnitt so repräsentativ bunt ist.
Zu eurer Forschung gehören auch Erfolgsmessungsstudien bei zum Beispiel der Produktivität. Wie kann so etwas gemessen werden?
Ja, das ist, da braucht man viel Geduld. Produktivität zu messen ist nicht so einfach. Ja, es ist schwer, die Produktivität festzuhalten und das ist wie so ein aalglatter Fisch irgendwie. Und wie gesagt, es braucht vor allem Geduld, denn es geht darum, nachhaltige Effekte zu messen. Also was pickt dann wirklich? Und man kann Produktivität auf verschiedene Arten messen, zum Beispiel, indem man Prozessdurchlaufzeiten festhält. Ja, das ist die sogenannte alte REFA-Methode. Nannte man früher REFA in den 80er und 90er Jahren. Das ist aber auch nicht wirklich genau. Und sozusagen die beste Möglichkeit ist die Selbsteinschätzung durch die Mitarbeiter und Führungskräfte mittels Umfrage. Und da haben wir dann recht gefinkelte Umfragen gebaut in den Jahren, mit denen wir ziemlich genau nachvollziehen können, wie die Produktivitätskurve sich entwickelt. Und das Spannende ist dann auch dabei, und den Effekt haben wir jetzt auch wieder beobachtet, natürlich nur qualitativ in der Kürze der Zeit in der Corona-Krise. Es ist jetzt kein Betrieb zusammengebrochen in der Corona-Krise durch Homeoffice, sondern im Gegenteil, es hat sich eher angefühlt wie, gut, positiv und eher in Richtung gesteigerter Produktivität, weil das sehen wir jetzt auch aus unternehmensinternen Umfragen, aus Umfragen, die Unternehmen mit uns teilen und uns offenlegen. Da wird nämlich zumeist gefragt, können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlechter, genauso gut oder besser konzentrieren im Homeoffice? Ja, so ein bisschen die Erwartung, ja, zu Hause geht das wahnsinnig schlecht, nicht die richtigen Arbeitsbedingungen, es ist laut, sonst was, Ablenkung. Na, aber im Gegenteil, es sind immer so um 70% der Mitarbeiter, je nach Umfrage, das variiert natürlich, die sagen, ich kann mich zu Hause viel besser konzentrieren. Die dann auch über diese Umfragen einschränken, es ist nicht toll, mal wieder bemerken, diese 100% Homeoffice, ja, das ist immer die dicke Fußnote. Aber eigentlich für Arbeiten, die Fokus und Konzentration erfordern, geht das viel besser und ich fühle mich zu Hause produktiver. Jetzt muss man natürlich auch gleich einschränken. Jeder Arbeitstag und jede Arbeitsstunde besteht nicht nur aus Tätigkeiten, die Fokus und Konzentration brauchen, sondern es geht um Zusammenarbeit, es geht um Kommunikation. Es ist immer ein Mix über den Tag oder über die Arbeitswoche. Aber daraus kann man schon schlussfolgern, was unsere bisherigen Studien auch aufzeigen mit den genauen Messungen. Produktivität geht nicht hinunter oder sie kann sogar über lange Zeit leicht hinaufgehen durch mobiles Arbeiten.
Und wie sieht das momentan aus mit der Nachhaltigkeit mobiler Arbeitsformen?
Ja, das ist total spannend. In zum Beispiel einer Studie im Land Niederösterreich haben wir uns das genauer angesehen, unter drei Aspekten, die Auswirkungen des mobilen Arbeitens. Und eine der Säulen oder einer dieser Aspekte war genau die Nachhaltigkeit im Sinne der Umweltnachhaltigkeit. Und da sieht man schon ganz genau den Effekt, dass wir als Land der Pendlerinnen und Pendler durch mehr Homeoffice unsere Ressourcen schonen, die Straßen werden leerer. Das sind auch die Vorhersagen, die aus dieser Studie herauskommen. Das heißt, weniger Stau, weniger CO2-Belastung täglich. Denn im Schnitt pendeln wir enorme Zeiten, gemeindeübergreifend, bundesländerübergreifend. Das heißt, eine Stunde oder zwei am Tag zu pendeln mit dem Auto ist in Österreich keine Seltenheit, im Gegenteil. Das heißt, wir schleudern jeden Tag Feinstaub, CO2 und andere Gifte in die Umwelt. Und sind auch permanent gezwungen, unsere Straßeninfrastruktur auszubauen. Das heißt, unser schönes Land zuzubetonieren und mit Teer zuzukleistern. Und wenn wir das weiterdenken und smarter damit umgehen, mit dem Arbeiten im Büro und außerhalb und das wirklich breiter ermöglichen, dann haben wir mit sehr, sehr starken Nachhaltigkeitsaspekten für unsere Umwelt zu rechnen. Das ist eine Riesenmöglichkeit. Denken wir bei Nachhaltigkeit auch an das Thema Unfälle und Unfallstatistiken. Unfälle mit Personenschaden, das ist eine Riesenchance, diese hinunterzubringen. Unfälle mit Wildtierschaden. Erst letzte Woche wurde in der Presse, in der heimischen Presse viel darüber diskutiert. Diese Zahlen können alle hinuntergebracht werden. Das heißt, Umwelt dann im weitesten Sinne. Ja, es wird uns allen gut tun, mehr das mobile Arbeiten zu nutzen und damit tägliches Pendeln zwischen Büro und Heimatort zu reduzieren.
Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, dass sich extrem viele Unternehmen an euch gewendet haben, um Tipps und Ratschläge zu bekommen. Was waren da so die häufigsten Fragen, mit denen sich die Unternehmen an euch gewendet haben?
Ja, das rund um dieses Thema Spielregeln kam halt zunächst mal die Grundfrage auf, was müssen wir jetzt alles bedenken? Ja, juristisch, organisatorisch. Und wenn sozusagen die Basis mal geklärt war und das ist nicht so kompliziert, ja, dann kam gleich die nächste wichtige Frage, wie machen wir das mit zwei Dingen? Ja, und das waren dann wirklich entscheidende Kernfragen. Wie halten wir die Verbindung? Und dann die zweite Frage, ja, wie sollen jetzt unsere Führungskräfte eigentlich ihren Job machen? Und da haben wir dann viele Tipps gegeben, weil die erste Frage, Verbindung, da ging es nicht nur um das Zusammenarbeiten, sondern um den sozialen Aspekt. Ja, und da haben wir Empfehlungen gegeben, hey, dann plant doch nach einem Online-Abteilungsmeeting jede Woche noch eine Plauderstunde ein oder veranstaltet einfach eine Plauderstunde die Woche, entweder im Team oder auch eins zu eins oder verabredet euch mittags zum gemeinsamen Kochen über Videokonferenz oder macht euch einen Kaffeeplausch aus, auch eins zu eins oder zu dritt. Es kostet ja alles nichts, eine Videokonferenz, wie lange die läuft und ob die läuft. Das sind alles Pauschaltarife inzwischen. Nutzt das. Und das haben viele Unternehmen dann ausprobiert und uns Feedback gegeben und gesagt, ja, das ist ja wunderbar, das geht ja auch. Und so gibt es viele Ebenen und bis in die Familien hinein. Dann ein Unternehmen hat zum Beispiel eingeführt, dass eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter einmal pro Woche den Kindern der Kollegin am Abend eine Geschichte vorgelesen hat über Videokonferenz. Also da gab es auch ganz eine Gute-Nacht-Geschichte. Ja? Also da gab es dann wirklich Social Events, familienbezogene. Und das war schon sehr rührend auch in der Zeit, ja, der Grad der sozialen Innovation. Und dann natürlich das Thema Führung. Da haben wir dann Tipps gegeben, die durchaus in eine ähnliche Richtung gehen, aber die erstmal beginnen mit der Basis. Ja, sieh zu, liebe Führungskraft, dass du regelmäßig in Kontakt bist. Ja, ganz anders als im Büro. Ja, da geht man immer mal längs, man sieht sich. Da muss man gar nicht so planerisch vorgehen mit dem Kontakt halten. Aber ja, sieh zu, dass du mit jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin zumindest ein-, zweimal die Woche im Gespräch bist. Plan auch informelle Gespräche ein. Und da geht es wieder genau in diesen Aspekt des Sozialen. Also nicht immer nur dienstlich und dann sozusagen immer die Liste abarbeiten, sondern hört auch mal empathisch rein, wie es allen geht. Ja, da sind wir wieder im Bereich der Stressevaluierung. Nehmt da dann auch die Themen auf, kümmert euch. Ja. Ihr habt eine besondere Verantwortung als Führungskräfte und noch mehr in dieser Zeit. Und experimentiert. Und dann war der wichtigste Rat eigentlich an die Führungskräfte, experimentiert und macht Fehler dabei. Ja, und aber experimentiert und sagt es auch authentisch euren Mitarbeiterinnen, dass ihr Neues ausprobiert, denn ihr werdet nie wieder eine Zeit haben, in denen Führungskräften so viel Toleranz begegnet. Ja, wenn ihr Fehler machen könnt, dann gerade jetzt, weil alle machen jetzt Zugeständnisse, darum nutzt es. Und dann nehmt vielleicht schon aus dieser Zeit etwas mit, was dann nachhaltig wirkt und was auch dann für die Zeit nach Corona Bestand hat und Sinn macht. Und eignet euch das an und lasst das zu neuen Praktiken werden und erweitert euer Führungsinstrumentarium damit.
Du hast vorhin auch schon die Spielregeln erwähnt, wie man mit mobilen Arbeiten umgehen sollte. Wie sind jetzt so kurz zusammengefasst die Spielregeln in der jetzigen Zeit, also jetzt nach dem Lockdown und
Phase. Ja, das ist interessant. Spielregeln nach dem Lockdown, also erstmal im größeren Bild halt diese smarten Schichtmodelle, ja, dieses ABCD-Modell, das wir schon mal angesprochen haben. Ich überlege gerade, ob sich viel verändert hat gegenüber der akuten Corona-Phase. Eigentlich insofern, die Aufgeregtheit ist jetzt weg, weil das, was alle im ersten Halbjahr gelernt haben und auch die Spielregeln, die miteinander vereinbart wurden, die haben sich jetzt schon eingeschliffen. Viele der Spielregeln sind jetzt auch schon einfacher und liberaler geworden, ja, weil Führungskräfte und Vorstände und Geschäftsführung nach der positiven Erfahrung des ersten Halbjahres auch schon mehr loslassen können. Das heißt, Spielregeln, solche Policies, niedergeschriebenen Spielregeln werden auch kürzer inzwischen. Ja, da wird nicht mehr versucht, alles zu regulieren. Und was sich jetzt schon abzeichnet, dass Vorstände und Geschäftsführungen darüber nachdenken, wie es dann nach Corona weitergeht. Ja, und auch das fließt schon halbert mit ein.
Seit einigen Wochen wird deine Expertise auch vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend und vom Land Niederösterreich herangezogen. Wie schaut hier die Zusammenarbeit aus und was sind deine Aufgaben als Experte auf Bund- und auf Landesebene?
Ja, zunächst mal auf Landesebene ist es total spannend. Ja, drei Landesräte, ja, Herrn Schleritzko, Danninger und Eichtinger, sehr früh weit vorausgedacht und sich gefragt, okay, dieses mobile Arbeiten und Videokonferenzen, was können die, wenn wir das beibehalten und ausbauen und fördern, was kann das bewirken für das Land Niederösterreich? Und zwar für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt und für die Umwelt. Und da haben wir hier am IMC und ich persönlich im Sommer geholfen, ein Modell zu bauen, ein Berechnungsmodell, das dieser Studie als Fundament dient. Auf Basis dieses Modells haben wir dann und in dieses Modell hinein Input geholt von Expertinnen und Experten. Wir heißt dann in dem Fall das Land. Und die haben quasi das Land hat dann über solche Expertinnen-Workshops und mithilfe auch ihrer landesstatistischen Expertise das Modell inhaltlich nach und nach gefüllt, also Hypothesen, die wir da eingebaut haben, verifiziert, entsprechende Kalkulationen durchgeführt, um genau zu berechnen, wie die Effekte dann wirklich sich auswirken auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Umwelt. Und dann wird diese Woche tatsächlich auch die Studie, ich denke sogar gerade heute, am heutigen Tag, an dem wir das aufnehmen, in einer Pressekonferenz vorgestellt. Und es gibt dann auch ab heute eine Kurzfassung zum Download von dieser Studie. Und das war mal sozusagen dieser eine Handlungsstrang im Sommer, wo wir mit unserer Expertise zum Thema mobilem Arbeiten helfen konnten, indem wir dort die Grundlagen geschaffen haben für die also die Instrumente, die Werkzeuge, um diese Studie durchzuführen. Dann auf Bundesebene hat genauso vorausschauend die Ministerin für Arbeit, Familie und Jugend, Christine Aschbacher, eine Expertinnenkommission gebildet, um sehr frühzeitig, sehr genau hineinzuhören, was braucht es jetzt, um auf Bundesebene mehr daraus zu machen, aus diesem mobilen Arbeiten, es nachhaltig zu verankern und dem Arbeitsmarkt ein Momentum zu verleihen durch Innovation unserer Arbeitsweisen in Österreich. Und auch dort, und man sieht das ja jetzt auch schon in den Pressekonferenzen mit Sebastian Kurz, der das Thema regelmäßig aufgreift, dort im Zusammenspiel mit Sebastian Kurz das Thema dann gemeinsam auch mit den Sozialpartnern voranzutreiben. Da können wir in den kommenden Monaten noch viel erwarten. Und auch dort konnten wir als Hochschule dann über mich in Person unser komplettes Know-how einbringen in diese Initiative.
Und das Studienjahr hat gerade erst begonnen und du hattest vor kurzem das erste Mal nach einem halben Jahr wieder mal Vorlesungen vor Ort mit deinen Studierenden. Wie war es für dich, nach so langer Zeit wieder deine Studierenden hier vor Ort zu haben und selber wieder in Person quasi vor ihnen zu stehen?
Also es war wunderbar und schrecklich zugleich. Ja, wunderbar, weil endlich ich wieder Studierenden persönlich begegnen konnte. Und schrecklich, weil ich natürlich im Vorfeld viele Überlegungen angestellt habe und es hat mich sehr gestresst. Ja, was muss ich alles bedenken? Wie halten wir Abstand? Wie gehe ich damit um, dann im Hörsaal, wenn Studierende nicht kommen können und ich eine Vorlesung physisch und online halten muss, also an zwei Plätzen zugleich sein muss? Wie kann ich das didaktisch handhaben, sodass es für alle gut ist, die online und im Hörsaal? Aber auch natürlich ganz fundamentale Überlegungen. Stecken wir uns gegenseitig an im Hörsaal? Stecke ich mich an? Trage ich das weiter? Also ich bin oft nachts aufgewacht. Ja, ich muss auch sagen, schweißgebadet. Und wir haben das aber hier als Team alles schrittweise durchdacht, vorbereitet, zusammen mit der Geschäftsführung. Und dann war es soweit. Ja, und dann saßen die Studierenden da und ja, ab dann war es dann einfach nur wieder schön und wir waren aber, und das ist auch wichtig, dieser Stress, diesen Stress zu haben, weil man dann wirklich genau ist, sehr präzise ist in seinen Vorbereitungen, ja, und dann endlich konnten wir uns wieder treffen und das war so etwas Besonderes, denn das haben, glaube ich, viele von uns gemerkt in der Zeit, dass das physische Zusammentreffen nach dem ersten halben Jahr plötzlich einen neuen Stellenwert bekommen hat, eine andere Wertigkeit. Und das ist etwas Besonderes inzwischen. Und genau das war es dann auch in meiner ersten Blogwoche schon. Die Studierenden haben es genossen, ich habe es genossen. Es war eine fantastische Woche. Wir hatten auch einen Besucher, einen hochrangigen Manager, und zwar Leo Wassig, der Chief Transformation Manager für Digitalisierung in der neuen ÖGK, der neuen österreichischen Gesundheitskasse. Er hat sich für uns Zeit genommen, ist sogar nach Krems gekommen, mit allen Vorsichtsmaßnahmen im Vorfeld. Auch das war ein Riesenaufwand. Aber es war etwas ganz, ganz Besonderes. Und die Studierenden hatten dann zum Abschluss so wunderbares Feedback, wie zum Beispiel, jetzt weiß ich wieder ganz genau, ja, oder an dem Beispiel habe ich gemerkt, warum ich studiere. Genau dafür bin ich hier. Danke. Also großartiges Feedback. Und die haben also in der Woche nicht nur mich gesehen und mit mir Interaktion gehabt. Und sie haben sogar auch diesen externen Kontakt gehabt. Und das hat es alles noch reicher gemacht, die Erfahrung, und reichhaltiger. Und es war eine ganz, ganz schöne Woche. Und es ist gut, dass wir uns jetzt mal alle kennen und ja, gesehen haben, ein Gefühl füreinander bekommen haben. Und da können wir ab jetzt sehr gut und viel besser virtuell zusammenarbeiten.
Und wie ist die generell dieses Semester aufgeteilt? Wie viel Präsenz und wie viel Online-Unterricht gibt es da jetzt?
Ja, also bei mir ist es so, und das zieht sich, glaube ich, in den Wirtschaftswissenschaften so durch, und das ist natürlich anders in den Fächern, die Präsenz erfordern, wie in den Pflegewissenschaften zum Beispiel. Bei mir sind es immer Blockwochen, und sozusagen da in diesen Blockwochen sehen die Studierenden dann 1, 2, 3 Lektoren, manchmal auch mehr, und Professoren und Professorinnen. Und die sind halt wirklich dann so strukturiert, Tag und Nacht, ja, inklusive Samstag. Das wird wirklich voll genutzt. Und dann geht es weiter. Und die ersten Semester haben ihre Blockwochen am Anfang, ja, damit man auch mal das Gefühl bekommt zu studieren. Und ja, die Professorinnen und Professoren kennenlernt und die Umgebung, und sich das wirklich wie Studium anfühlt. Und die höheren Semester haben ihre Blockwochen dann später im Semester, und einfach, dass sie zwischendurch mal wieder so eine Touchbase haben, mal wieder Kontakt aufnehmen können, mal wieder das Gefühl haben. Aber bei denen ist es nicht so dringend wie bei den Newbies, ja. Und weil da kommt man, viele kommen ja direkt aus der Matura an die Hochschule. Andere haben eine große Entscheidung getroffen, den Job vielleicht etwas zurückzulegen und vielleicht den Job zu reduzieren, damit man berufsbegleitend studieren kann. Auch das ist eine große Entscheidung, und die wollen natürlich auch dann das Gefühl haben, okay, irgendwie so eine Art von Bestätigung, das war die richtige Entscheidung. Das heißt, wenn ein Studierender oder Studierende in der Woche sagt, ja, jetzt weiß ich ganz genau, dass ich hier richtig bin und warum ich studiere. Ja, jetzt ist das für mich die Bestätigung, warum ich diesen Plan verfolgt habe und jetzt verfolge. Dann geht es, glaube ich, besser nicht mehr. Dann haben wir alles erreicht.
Glaubst du, ist es eine gute Vorbereitung für die Studierenden, wenn sie jetzt auch in diesem Online-Modus, mobilen Arbeiten sind, auch eine gute Vorbereitung dann für später, für die Arbeitswelt?
Ja, das ist natürlich noch ein extrem guter Nebeneffekt. Ja. In vielen unserer Vorlesungen in den Organisationswissenschaften zum Beispiel oder HR-Vorlesungen geht es natürlich auch um innovative neue Arbeitsformen und flexibles, mobiles Arbeiten, und das jetzt am eigenen Körper und der eigenen Seele zu erleben. Ja, also das Selbstexperiment ist natürlich die beste Form, das zu lernen. Und das nutzen wir natürlich schamlos aus in den Vorlesungen und haben, da habe ich dann gerade auch in meinen Vorlesungen Übungen, Exercises darum herum aufgebaut, um das jetzt auch alles sehr präzise und kritisch zu reflektieren und die Learnings zu extrahieren. Auf diese Welle bin ich natürlich jetzt aufgesprungen. Und das war schon im ersten Halbjahr extrem gewinnbringend, weil die Studierenden wachsen daran, indem sie das jetzt systematisch sich anschauen, auswerten und dann das Erlernte nachhaltig verankern. Und dann werden es Werkzeuge, die sie später anwenden können.
Du bist ja nicht nur Forscher, Experte, Lektor, sondern du bist nebenbei, schreibst auch noch einen neuen Buch. Wie schaut da gerade der Stand der Dinge aus?
Ja, ich schreibe wahnsinnig gern. Mein Blog kommt im Augenblick viel zu kurz, ja, weil allein das Vorbereiten des Semesters, wie schon vorhin angesprochen, das war circa das 3- bis 4-fache an Aufwand des Üblichen. Ja, ein besonderes Jahr erfordert besondere Maßnahmen. Aber weil es mir daneben ebenso wichtig ist, jetzt all das, was wir erleben, in einem Buch zusammenzufassen, tue ich das gerade. Dieses Corona-Jahr zu reflektieren in einem Buch und vor allem aber auch zusammenzufassen, was es in der Perspektive über die Corona-Zeit dann für uns bedeutet und was Unternehmen daraus machen können. Und deswegen nehme ich mir daneben noch die Zeit raus und frage bitte nicht, wann ich noch daran arbeite, zu welchen Zeiten ein Buch derzeit zu schreiben. Habe mir allerdings Verstärkung geholt, noch mit 2 anderen Autoren, sodass wir uns das vernünftig aufteilen können. Wir bauen da auch mit einem stimmenführender Wirtschaftsexperten und Expertin in Form von Experteninterviews. Und so wird das eine ganz spannende Melange, nicht nur aus dem Know-how der 3 Autorinnen, sondern auch ein Österreich-Querschnitt. Und wenn alles glatt läuft, sollte das Buch so ab Februar nächsten Jahres verfügbar sein. Und dann haben wir aber auch schon vielleicht einen ganz guten Abstand, können Sie ein bisschen von oben auf das ganze Geschehen draufschauen, was den Wert dieses Buches inhaltlich nochmal steigert.
Wir sind ja schon so gut wie am Ende vom Interview. Meine letzte Frage ist noch, gibt es irgendetwas, was du den Unternehmen oder Arbeitnehmern in dieser Zeit noch mitgeben möchtest?
Mitgeben auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, offen zu sein. Das heißt, wenn es gefühlten Stress gibt, wenn es Bedürfnisse gibt, die zu äußern in den Betrieben. Aber auch auf der anderen Seite zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen die Führungskräfte aufzufordern, jetzt zu reflektieren, was geschieht gerade mit uns und genau auch diese Diskussion zu führen, was bedeutet das, was eh in den meisten Betrieben derzeit schon passiert, sehr, sehr systematisch. Das ist extrem positiv. Da, wo es nicht passiert, das aber anzustoßen, weil dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. Und aus dieser Besonderheit heraus ist es absolut berechtigt, mit der Führungskraft darüber zu sprechen, hey, was da gerade mit uns passiert, bedeutet das irgendwas für uns auch danach oder nichts, aber können wir zumindest alle drüber sprechen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, durch den wir jetzt alle gehen sollten, weil worum geht es am Ende des Tages? Es geht um unsere Wirtschaft und den Arbeitsmarkt und unsere Gesellschaft und es geht darum, diese Krise zu nutzen für einen riesigen Innovationssprung nach vorne und deswegen sind alle aufgefordert, das mit voranzutreiben. Ein Sprung, den wir in Normalzeiten nie oder nur in vielen Jahren geschafft hätten. Und das ist jetzt eine Riesenbeschleunigung, die wir im positiven Sinne erfahren.
Vielen herzlichen Dank für das Interview und diesen super interessanten Einblick.
Sehr, sehr gerne. Und dann können wir ja vielleicht im nächsten Jahr, wenn das Buch heraus ist, spätestens mal wieder sprechen. Aber auch davor jederzeit gerne ein Update.
Sehr gerne. Vielen Dank.